Check 1, 2. Wir sind online. Hello, everybody. We are back.
Die 50 steht fast bevor, ne? 50. Folge, aber heute noch nicht.
Nein, wir sind eine Folge davor, was auch immer das bedeutet. Das wissen wir ja mittlerweile nicht mehr so genau.
Damit es bei der 50 richtig spannend wird, können wir uns dann heute so ein bisschen hängen lassen, inhaltlich.
Ja, ein bisschen relaxen mal.
Ja, genau.
Ein bisschen entspannen.
Ja, nachdem die letzte Folge so ein bisschen auch um Finanzen ging und so existenzielle Dinge und so, ne?
Ja.
Lebensplanung, Work-Life-Balance und so weiter. Das fanden viele Leute geil, habe ich übrigens gehört. Haben einige Leute sich bei mir gemeldet, dass sie das
ja,
gut fanden.
Ja. Irgendwie habe ich auch ein paar Reaktionen.
Ja, wenn es um die Existenz geht, um Geld.
Kommen sie alle.
Da kommen sie alle aus ihren Löchern. Aber da haben wir uns überlegt, machen wir heute mal was ganz anderes. Hm. Nämlich, wir wollen reden über das Thema 49. Folge von Axel MV. Wir
und
die
Musik
Welt. Das Thema lautet Musikerpolizei.
Wir.
Profimusiker auf Konzerte gehen.
Ja, oder als Profimusiker auf Konzerte gehen.
Genau.
Wie man das genau schreibt, das müssen wir noch mal gucken.
Das werdet ihr dann lesen im Titel. Also die Idee ist, uns kam die Idee, weil wir, das kennt man ja, wenn man Musiker ist und auf selber immer ganz viele Konzerte spielt, immer von der Bühne runterschaut, das ist dann ja nicht so häufig ist, dass man auf Konzerte geht. Also ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren gar nicht so viele Konzerte selber als Besucher erlebt, aber jetzt in den letzten Monaten wieder ein paar, weil ich Bock hatte und weil es sich so ergeben hat.
Da geht mir ähnlich. Ich gehe ganz selten auf Konzerte. Tja. Warum?
Hörst du zu Hause Musik?
Also ja, ich höre im Auto höre ich in der Regel viel Musik. Also wenn ich mal so... Also, ja. Ich habe ja angefangen, auch mal Hörspiele jetzt zu hören oder auch mal mich mit ChatGPT zu unterhalten und im Auto eine kleine Geschichtsstunde zu machen.
Ah ja.
So Sachen.
Hast du eine weibliche Stimme bei ChatGPT?
Nee, oder? So eine männliche, die aber so ganz hoch spricht. Ja, das ist eine sehr gute Idee, aber ich wollte dir auch noch mal sagen. Und so. Also, die hat so, ich habe das auch nicht eingestellt und die fängt auch an, mich zu imitieren.
Es gibt ja verschiedene Stimmen bei ChatGPT.
Ja, du kannst sogar sagen, du kannst...
Sollen wir nicht eine Folge über ChatGPT machen?
Das machen wir sowieso mal. Du kannst zum Beispiel sagen, deine Stimme gefällt mir nicht, kannst du reden wie Arnold Schwarzenegger. Dann glaube ich, ne, also kann man wirklich sagen im Chat.
Okay.
Aber gut, anderes Thema. Aber im Auto mache ich solche Sachen und ich, also einen Großteil meiner Zeit verwende ich für... Hörbücher, also Podcasts und so, weil ich da großes Gefallen daran gefunden habe, auf einmal in den letzten Jahren. Und früher habe ich eigentlich nur Musik im Auto gehört. Also ich bin da eingestiegen und habe das Ding aufgerissen. So, ne?
Das geht mir ähnlich. Ich habe auch, also ich habe auf jeden Fall eine Tendenz in den letzten Jahren, dass ich weniger Musik im Auto gehört habe oder zu Hause. Wenn ich zu Hause Musik höre, dann... Es ist tatsächlich Plattenspieler. Ich streame nicht mehr zu Hause.
So richtig oldschool.
Richtig oldschool und dann aber wirklich auch genießen sozusagen. Oder halt natürlich, wenn man sich jetzt auf Gigs vorbereitet und Songs checkt und so. Mhm. Das ist aber natürlich dann immer sehr analytisch und wenig Genuss, sage ich mal. Mhm. Aber ich finde schon, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es ein Riesenunterschied ist, wenn ich früher auf Konzerte gegangen bin. Früher meine ich jetzt als Jugendlicher, wo an die Dinge, an die ich mich erinnern kann, sage ich mal.
Ja.
Wo ich keine Ahnung A von Musik hatte, also Theorie, vor allen Dingen Akkorden, Harmonien und auch das ganze Thema Soundtechnik und Bühnentechnik und Klang und so weiter. Da habe ich die Konzerte ganz anders wahrgenommen und war auch ganz anders fasziniert von Musik.
Ist das so, ja? Okay.
War auf jeden Fall bei mir.
Also ja, ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, mal also zurückzugehen in die Kindheit. einen kleinen Exkurs machen. Weil, genau wie du schon gesagt hast, man hat ja damals dieses Urteilsvermögen noch nicht gehabt, wenn man es jetzt so nennen mag überhaupt.
Ja.
Sondern man ist sehr emotional, glaube ich, an die Sache herangegangen. Ne?
Ja. Absolut, die Emotionen standen im Vordergrund. Mhm. Wenn ich heute Musik höre, sei es jetzt auf einem Medium oder eben auch live, oder ich sag mal bewusst auf einem Medium, ich meine, es ist nicht live. Das hat mit dem heutigen Thema vielleicht nicht ganz was zu tun, aber wenn ich jetzt eine Aufnahme höre, ich höre sofort, in welchen Tonarten sind wir, was sind das für Harmonien, wie funktioniert die Melodie, und ich höre auch direkt so Dinge wie, oh, die Snare hat aber einen krassen Hallraum, oder die Gitarre ist aber irgendwie interessant recorded. Also so, das wäre mir früher überhaupt nicht aufgefallen. Früher habe ich nur gemerkt, boah, der Song klingt düster, oder der Song klingt spaßig, oder
deswegen hat man früher auch viel schlechte Musik gehört.
Ja, ich wundere mich manchmal, was ich früher gehört habe, wenn ich mir heute mal anhöre, wo ich so denke, alter Vater, was ist denn das für ein Sound?
Ja, aber was ist schlecht, ne? Genau. Das ist, kommt nur durch unser Urteilsvermögen.
Genau.
Das so zu bewerten.
Genau. Und dann gibt es halt Situationen, jetzt auch bei Konzerten, wo ich dann denke, wenn mich Sachen begeistern, also wirklich emotional auch begeistern, dann sind es aber vielleicht häufig auch Dinge, die vielleicht, das soll jetzt nicht irgendwie abgehoben klingen, die aber vielleicht Leute nicht so sehr begeistern, die von Musik nicht so viel Verständnis haben. Es gibt auch diesen Begriff Musik für Musiker, ne? Musicians Music, also Funk Music. Neulich hat zum Beispiel jemand gesagt, Corey Wong, ne? Das ist Musik für Musiker. Das ist kein. Jemand hat, glaube ich, gesagt, das ist mir zu anstrengend. Das höre ich nicht gerne. Oder da möchte ich nicht aufs Konzert gehen, das ist mir zu anstrengend. Wo ich jetzt sagen würde, naja, ich hätte schon mal Bock, das live zu sehen, weil die sind unglaublich tight und es ist wahnsinnig eine geile Band und würde ich gerne mal live erleben. Und da hat jemand, nee, sowas, diese Musik höre ich nicht, die ist mir zu anstrengend, hat ein Amateur gesagt, ein Konsument.
Das kenne ich, ja, das Argument, ich verstehe es auch teilweise.
Verstehe ich auch, ja, genau.
Ja. Genau. Also man versteht das zum Beispiel, ne, mit Jazz fängt es ja immer an. Wir haben alle jetzt Jazz studiert und haben auch mal die Kind of Blue von Miles Davis hoch und runter gehört und noch und nöcher irgendwelche Skalen uns reingezogen. Aber da gibt es ja auch so zwei Komponenten. Einmal diese Begeisterung dafür, wie gut jemand spielt auf den Platten.
Ja.
Und dann gibt es diese Begeisterung, was macht das Lied mit mir emotional. Und für mich war es immer, also immer, egal ob früher, vor meiner musikalischen Ausbildung oder jetzt, für mich war es immer so, wenn ich Musik reinmache, dann läuft bei mir so eine Art Film ab. Entweder habe ich das Gefühl, ich bin selbst in einem Film, jetzt so, ne? Also, oder ich kriege das Gefühl von, ich werde mitgenommen auf eine Reise bei der Musik, also das geht mir immer noch so. Und ich kann auch dieses Bewertungssystem dann relativ, sage ich mal, gut ausschalten. Wenn ich natürlich jetzt merke, es ist wirklich interessant, weil es gibt Musik zum Beispiel, da nervt mich dann sogar die Gitarre, weil sie einfach wirklich für meine Begriffe schlecht gespielt ist. Aber wenn diese Gitarre dann trotzdem Style hat und irgendwie eine Emotion auslöst und für mich irgendwas macht, stört es mich wieder nicht.
Ja, das ist sowieso, finde ich, ein extrem spannendes Phänomen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Zum Beispiel Sänger. Wenn wir jetzt mal über Sänger reden oder Sängerinnen. Es gibt für mich Sänger, die, ich sage jetzt mal, können nicht richtig gut singen. Also damit meine ich, die sind nicht perfekt pitch, die sind nicht perfekt im Timing, sondern sind vielleicht irgendwie autodidaktisch und grölen eher oder haben ihren eigenen Sound. Ich sag zum Beispiel mal Wolfgang Niedecken bei BAP, ne? Ich glaube, es ist, würde jeder jetzt behaupten, Wolfgang ist jetzt nicht der krasseste technisch krasser Sänger, sondern der ist einfach ein Typ. Wenn ich den höre, stört mich null, dass der manchmal die Tendenz hat, etwas zu früh zu phrasieren, gerade live. Und auch von der Intonation all over the place manchmal ist, weil seine Art zu singen gar nicht darum geht. Also da geht es nicht darum, den richtigen Ton zu treffen, oder, sondern der will eine Story vermitteln. Und das ist er als Typ so. Wenn ich das höre, stört es mich null. Es gibt aber andere Sänger, wo das auch so ist, die kann ich, mit denen kann ich keine Musik machen oder das kann ich mir nicht anhören, weil immer meine Alarmglocken lauten zu früh und zu hoch oder zu tief. Das finde ich ein interessantes Phänomen. Manche Musiker, jetzt nicht nur Sänger, weil du gerade sagst Gitarre, gibt es bei Saxophon auch. Es gibt Typen, auch von früher, Leute, die ich auch geil finde, bekannte Leute, die ich auch transkribiert habe teilweise, die einfach nicht sauber spielen und ganz schepp sind irgendwie. Trotzdem hat es irgendwie Verve oder hat irgendwas, trifft irgendwie einen Nerv. das hat ja dann doch irgendwas mit Emotionen zu tun. Ne? Also das heißt, wir sagen, wir sind da tatsächlich für empfänglich für eine Emotion bei der Musik. Mhm. Ich ertappe mich dabei bei Konzerten häufig, als Besucher meine ich jetzt, wenn mich irgendetwas nicht emotional sofort greift oder begeistert, dass ich dann sofort anfange zu analysieren. Ah, wir sind in F. Ja. Alles klar. Und der Bassist spielt Achteln und der Gitarrist, ah, alles klar, der spielt, ah, das ist ein Major 7. Oder die Nummer ist binär. Alles klar. Also ich beginne direkt so.
Wenn dir es nicht gefällt.
Ja, wenn es jetzt nicht so ist, dass ich jetzt total begeistert bin und so mitgehe, sondern wenn ich einfach stehe und quasi, wenn mein Gehirn die Zeit hat, dafür zu analysieren, dann geht relativ schnell diese Analysefunktion
an. Kommst du aus dem Flow raus und dann...
Genau, ja. Und dann gehen so, alles klar, bam, 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 dann werden so die Checkboxen im Kopf abgehakt.
Ja,
das sind die Akkorde, ach, den hatten wir doch schon den Akkord, ah, jetzt kommt die 4 in Moll, ah, okay, der kam jetzt aber, das ist das dritte Mal in dem Song, war jetzt eine Subdominante in Moll, ah, okay, jetzt bin ich schon fast gelangweilt, weil es das vierte Mal passiert ist, weißt du, was ich meine? Also so,
es ist interessant, ja, weil es kann ja auch Spaß machen, ne? So zu sagen, okay, krass, ich höre jetzt hier total die Stufen raus. Und also ich kann das teilweise, also mir geht es genauso, wobei ich jetzt, also ich höre bestimmte Prozesse schon, also was Stufen angeht, aber ich kann das auch relativ gut ausschalten. So, ne? Aber klar, ich höre schon, okay, jetzt haben wir nochmal die Subdominant-Moll-Kadenz und so, oder jetzt haben wir diese Verbindung, die ist jetzt entweder total geil, das finde ich jetzt total super, oder es ist halt ein Klischee und es gefällt mir nicht. Klar, diese Bewertungsdinger, die gehen immer so ein bisschen an. Und dann kommt es für mich wieder darauf an, ist es gut verpackt? So, ne?
Ja, genau.
Dann wird es mich dann nicht stören, wenn ich das höre und dann aber sage, ja, aber es ist nicht so, dass es mich ablenkt von der Emotion des Songs. Also ich glaube, das ist für mich immer wichtig, wenn mich ein Element ablenkt und mich wegzieht von der Story im Song und mich wegzieht von der Glaubwürdigkeit, die der Song vielleicht ausstrahlen würde, dann merke ich, dann fange ich auch an, jetzt nicht den Song auseinanderzunehmen, aber ich fange an, die Interesse zu verlieren vielleicht so ein bisschen. Ja. So, ne? Das schon eher.
Aber jetzt sind wir natürlich, wir reden jetzt vollkommen nerdig gerade, wie es so unsere Art ist, über so, wie soll ich sagen, über so analytische Dinge. Ich sag mal, ein Großteil von den Leuten, mit denen man im Publikum steht, würden da wahrscheinlich so nicht Musik hören, sondern die gehen hin und vielleicht hat man auch schon leicht einen im Tee und hat irgendwie Bock auf ein geiles Rockkonzert oder wie auch immer, irgendwie will einfach nur emotional sein. Und es gibt ja ganz viele psychologische Themen, die da so eine Rolle spielen. Ne? Also wo die Leute vielleicht gar nicht sagen können, dass hier gerade was richtig geil ist, weil was Spezielles passiert.
Ja, klar.
Oder zum Beispiel, weil der Sound richtig gut ist. Es gibt ja Konzerte, wo du da stehst und der Sound ist so gut. Du hörst alles, du bist so drin, du spürst es im Bauch und hast richtig Bock drauf. Oder der Sound ist so schlecht, dass du total abgelenkt wirst von bestimmten Dingen. Das können manche Leute gar nicht so in Worte fassen manchmal. Ne?
Ja, vielleicht ist es auch, das ist wirklich hochinteressant und man kann natürlich auch nicht in den Kopf reingucken. Aber vielleicht merken manche Leute, die können jetzt nicht direkt benennen, dass vielleicht hier die 2 Kilohertz total überlaut sind oder sowas, überbetont sind, so als Beispiel jetzt.
Genau.
Oder dass hier irgendwie 50 Hertz Bassdinger im Raum rumstehen, die total wummern oder so. Die sagen halt, die merken das und die sagen es halt mit, es wummert. Oder die sagen, das sticht aber jetzt im Ohr oder so. Na klar, also ich glaube schon, dass die meisten Leute das schon auch irgendwie merken. Manche Leute sind da so ein bisschen resilienter. Manche Leute sind da, das ist wieder so typabhängig natürlich. Die sagen vielleicht, mich stört das irgendwie, das war mir zu grell. Das war mir zu krätzig und anstrengend so. Ne? Und
aber manche können es nicht.
Man kann es nicht definieren wahrscheinlich dann erstmal. Wir können, vielleicht ich kann das schon eher mal, weil ich so ein bisschen einen Background habe mit Frequenzen, dann kann ich eher mal sagen, so ja klar, ey, das ist einfach da, wenn diese Sängerin singt, dann höre ich die S-Laute, die S-Laute so stark, da müsste man mal den und den Effekt drauf machen. Ja, das wäre cool. Ich habe dann auch gleich Lösungsvorschläge, aber die ich natürlich für mich behalte, aber dann ist es dann so, in meinem Kopf geht das schon an, so dieses Ding. Ne?
Ich war neulich in Köln im Tanzbrunnen, Open-Air-Location, bei Kruang Bin, bei diesem Trio aus den USA.
Ne? Genau.
Kruang Bin, sagt man das so? Das heißt auf Thailändisch, glaube ich, Flugzeug. Ne? Die machen so, was ist das?
Retro,
Thai-Funk, groovy, Instrumental, so ein bisschen Texte, die aber so gehaucht sind. Ich glaube, um die Vocals geht es so gar nicht, sondern sehr der Groove und
der
so.
Style, ja.
Vibe. Die spielen super leise. Mhm. Also auf der Bühne ist es extrem leise, der Schlagzeuger spielt tierisch leise und es gibt auch keine Verstärker auf der Bühne. Es ist nur Gitarre und Bass und Schlagzeug. Mhm. Das sage ich deswegen, weil ich war nämlich in der zweiten Reihe. Ich war ganz vorne, es waren einige tausend Leute da. Weiß nicht, müsste jetzt lügen, vielleicht 6.000 bis 8.000 Leute oder so.
Ja.
Und ich habe so die erste Stunde ganz vorne, Center, zweite Reihe mit ein paar Kollegen erlebt.
Ja.
Das habe ich ewig nicht gemacht. Ich war ewig nicht mehr so nah bei einem großen Konzert vorne. Häufig ist der Sound ja nicht so geil da vorne.
Ja.
In dem Fall war der Sound mega, fand ich. Also hatte viel Bass, aber das ist auch Mucke, die das verträgt. Mhm. Zumal die Gitarre extrem dünn ist ohnehin schon. Also die Gitarre hat kaum Low-End.
Ja.
So, und ich habe diese Stunde da vorne, haben wir ein cooles Konzert gehabt, irgendwie saugeil. Und dann wollte ich irgendwann nach hinten, um mir ein Getränk zu holen. Und habe mich dann so rausgeschält, bin nach hinten gegangen. Und stand dann mit meinem neuen Getränk, ich sage jetzt mal 100 Meter weiter hinten, hinterm FOH, wo ganz viele Leute gefeiert haben auch irgendwie. Und der Sound war so unterschiedlich, natürlich, zu dem, was ich vorne erlebt hatte, dass ich mir so gedacht habe, krass, hinten nimmt mich das überhaupt nicht mehr mit, das Konzert.
Echt? Ach, krass, okay.
Ich hatte dann wirklich Schwierigkeiten, weil ich hatte jetzt keinen Bock, mich so wieder vorne rein zu mogeln. Ich habe noch ein paar Leute getroffen, aber ich hatte jetzt keinen Bock, mich wieder eine halbe Stunde lang in die zweite Reihe vorzudrängen.
Lag das am Sound, meinst du?
Ja, also aus zwei Gründen. Natürlich bist du nicht mehr so nah dran und siehst nicht mehr genau, was da los ist. Es gab keine Leinwände. Also du warst wirklich nur Blick auf die Bühne. Und zum anderen ist der Sound ein ganz anderer. Also du bist, diese 100 Meter hinten waren längst nicht mehr so laut, längst nicht mehr so fett. Die Leute nebendran waren lauter. Nicht, dass die jetzt gelabert haben, aber du warst auf jeden Fall erstmal nicht mehr so im Bann. Und dann hat es mich einfach überhaupt nicht mehr gekickt da hinten. Das fand ich sehr interessant, also was das für einen Unterschied ausmacht, wo du stehst auf das Konzert. Deswegen, manche Leute werden sagen, das war ein mega geiles Konzert. Und manche werden sagen, hat mir gar nicht gefallen. Das gab es ja immer, ist ja klar. Aber das fand ich zum Beispiel für mich jetzt auch einen total interessanten Punkt. Wenn man das mal auch abstrahiert und auf unsere Konzerte, die wir spielen, übernimmt, so wie man die Leute erreicht. Irgendwie, ne?
Ich habe ja genau das Gegenteil gemacht. Ich war bei Fanta 4 und habe hinten gestanden.
Ja.
Bei Fanta 4 wird ja extrem viel gesungen.
Ja, genau.
Und extrem viel Text. Und es ist auch, ich sag mal, auf der Bühne wahrscheinlich laut eher. Aber es war in Ladenburg auf ein Open Air, auf dem Festplatz, und ich habe ziemlich nah am Mischpult, also an diesem Turm gestanden, wo gemischt wird. Und der Sound war auch sehr gut, also war natürlich ein bisschen, du hast natürlich ein bisschen mehr das gehört, was der Mischer jetzt für ein Soundkonzept fährt. Ne?
Ja.
War relativ, ich sag mal, gut komprimiert, also gut im Sinne von, es war angenehm zu hören, hatte Druck, hatte richtig Druck gehabt, auch ich finde es sehr musikalisch, also mitgedacht beim Mischen, für meine Empfindung. Also wenn das Drum-Set oder die Drums mal ein Fill gespielt haben, hat man dann plötzlich auch mal das Fill rausgeshaped und man hat so ein Drum-Roll gehört. Oder wenn die Snare was Explizites gemacht hat, hat man das mal auch mal so beleuchtet eher. Das fand ich irgendwie also recht gecheckt alles. Auch wenn die Gitarre dann mal wichtiger war, weil die ist ja bei so einer Band mal wichtig, mal nicht so wichtig.
Ja, genau.
Das ist ja, ist nicht nur Rockmucke, sondern es ist ja auch so Mucke, wo die Gitarre mal vielleicht ein bisschen im Hintergrund arbeitet. Da war das auch relativ gut gemacht. Wenn es mal rockt, war es aber auch richtig laut. So, ne? Also man hat schon gemerkt, okay, das hat alles ein totales Konzept. Und es war Du kennst es ja auch oft, dass so bei großen Konzerten, dass der Wind ab und zu mal die Frequenzen so wegschiebt.
Die Höhen sind dann weg, ne?
Ganz komisch, das hatte ich bei Sting mal gehabt. Mhm. Aber gut, das sind jetzt Soundphänomene. Das war jetzt da gar nicht so. Also da hatte man das
war überhaupt.
Es war ja ein bisschen, aber man hat es nicht so gemerkt.
Ich war ja auf Wacken neulich, da war es extrem. Da war zwar kein Regen an dem Tag, aber das war wirklich krass. Du stehst 50 Meter vor der Bühne und es rockt irgendwie wie Sau. Ja. Und dann kommt ein Windstoß und die Hi-Hat und die S-Laute vom Sänger sind weg.
Das finde ich total krass und ich finde, das nervt mich ein bisschen. Weil das macht, also klar habe ich noch dieses Live-Erlebnis, aber das musikalische, der musikalische Flow wird so ein bisschen gestört. Aber da kann halt, du kannst da nichts machen. Ne? Das ist halt, klar, das ist halt Physik.
Das ist Physik,
ja. Da kannst du natürlich gar nichts machen. Aber es war jetzt in Ladenburg zum Beispiel gar nicht, aus den Gründen halt wahrscheinlich, Windstille. Aber da muss ich auch sagen, jetzt um wieder zurückzukehren zum Thema, was empfindet ein Musiker bei so einem Konzert, ne? Da war es für mich so, klar, habe ich schon viel so ein bisschen mitgedacht, also was zum Beispiel Produktion betrifft oder wie finde ich jetzt den Flow, wie gut bin ich entertained und so. Aber das war im Grunde genommen, jetzt ich glaube für Nicht-Musiker und für Musiker, für beide war das ein total stimmiges Konzept, weil ich war die ganze Zeit entertained. Es war ein sehr gutes Timing zwischen den Songs, es gab gute Ansprachen. Wenn, dann hat man den Menschen dann mal eine Pause gegeben und hat mal was gesagt. Und dann hat man wieder Songs eher zusammengeklebt. Also insgesamt hatte ich da, also wie du auch schon gesagt hast, nicht so das Bedürfnis, groß drüber nachzudenken,
was ich jetzt höre. Emotional gut.
Die haben mich gut mitgenommen auf ihre Reise. Und klar, du hast natürlich Hip-Hop, ne? Da wird viel erzählt, da kommt viel Text geflogen. Ja. Man ist die ganze Zeit auch so ein bisschen beschäftigt mit, worum geht's jetzt und so. Aber nicht im Negativen, sondern eher so, man wurde mitgenommen auf die Reise. Und das hat mich irgendwie gut abgeholt. Also das konnte ich gut genießen, das Konzert, ohne dass ich eine Sekunde jetzt irgendwie gelangweilt gewesen wäre. Mhm. Ich hatte nie das Bedürfnis gehabt, ich hole mir jetzt mal eine Bratwurst oder ich hole mir jetzt mal ein Getränk, weil ich gerade ein bisschen abdrifte. Das war da gar nicht so.
Das
war
sehr gut gemacht. Das ist doch geil. Das ist doch mega. Also ich würde mir das manchmal wünschen, dass ich das mehr habe. Es gibt auch Konzerte, wo ich das habe, muss ich sagen, wo ich einfach hingehe und sage, boah, das war jetzt mega geil. Alle geil gespielt oder irgendwie so, oder der eine nicht so, aber das hat mir gut gefallen oder wie auch immer, hat man manchmal so Fokus. Ich habe aber wirklich jetzt auch, als wir auf Wacken gespielt haben, hatte ich total Bock rauszugehen und habe mir ein paar Sachen angeguckt und habe auch da wieder so Blut geleckt mal. Ich habe kurz überlegt, ich fahre demnächst mal wieder auf ein Festival als Zuschauer einfach.
Ja.
Weil dieses Erleben, laute Bühne mit vielen Leuten, dieser Druck, diese Power, das macht einfach Spaß.
Das man ist ja auch inspiriert dann auch.
Genau, das inspiriert dann auch. Ja. Ich fand allerdings auch so ein paar Sachen, das ist jetzt wieder super analytisch, extrem schade. Wir haben zum Beispiel Michael Schenker Group gesehen. Ne, so, was ist es, Hardrock-Metal-Gitarrist, der hatte so einen jüngeren Sänger in seiner Band, der so mega gut gebeltet hat, und so, super cool, aber eigentlich ist Gitarrenmuck, es geht um den Solisten. Ne? Mhm. Der hat dann mit seiner Flying V mega gespielt. Ich kenne die Mucke jetzt nicht, so ist überhaupt nicht so meine Welt, aber darum geht es jetzt auch, was ich sagen will, nämlich ich kannte die Songs nicht.
Ja, ja.
Die Songs sind ja so, diese Hardrock-Gitarren-Dinger ist ja dann häufig irgendwas in E, in A, viel Power-Chords untenrum, so Riffs, ne? Die ja dann auch ein Bassist mitspielt. Und dann gab es zum Beispiel eine Situation, wo der Slash, weil die auch mit ganzen Roses an dem Tag da war, wo Slash mit dazugekommen ist. Das heißt, du hattest dann zwei E-Gitarren und einen Bass und eine Bassdrum, die sich alle irgendwie so zwischen E, F, Fis, G da unten bewegen. Ja. Oder vielleicht waren sie auch auf S runtergestimmt. Also das ist auf jeden Fall so dieser Bereich, wo, wenn die Gitarre verzerrt ist, wo es auch mal matschig wird vom Sound. Und ich fand es wahnsinnig schwer, den Song zu kapieren. Ich kannte den Song nicht. Es war so ein Riff, untenrum. Weil mir kam es so vor, als würde der Slash ein Fis spielen und er würde ein F spielen. Und die Bassdrum war dann auch so dazwischen so fett, die man... wo ich so gedacht habe, warum macht man das? Also ich verstehe, es muss psychologisch so sein, dass es knallt und dass man untenrum Low-End spürt, dass eine Bassdrum einen auch physisch am Körper spüren soll oder erreichen soll. Aber das hat es mir total schwer gemacht, den Song geil zu finden, weil ich habe es harmonisch einfach nicht mehr hören können.
Ja, verstehe.
Was da verstanden. Und ich bin schon mal 50 Meter vor, 50 Meter zurück. Das war da die ganze Zeit so. Mhm. Egal, wo ich gestanden habe. Das fand ich zum Beispiel total schade, weil ich hätte mich gerne mehr auf die Mucke eingelassen. Aber es hat mir so, es gab so ein paar Situationen, wo ich das einfach nicht. Ich konnte den Song dann einfach nicht kapieren oder nicht.
Ja, das verstehe ich total. Das würde mir, glaube ich, genauso gehen. Also wenn ich auf ein Konzert gehe, will ich schon, also wenn jetzt eine Band spielt und dieses Arrangementkonstrukt da vorgetragen wird, sage ich immer, ja, also, ja. Dann will ich schon verstehen,
wie es
der Künstler meint. Ja, also genau. Der Sound oder die Location und der Mischer, die sind natürlich ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich den Künstler harmonisch verstehe, muss ich mal so sagen. Genau. Und wenn ich dann, wenn der Bass sich zu arg vermischt mit was und es gibt dann, ich kann den kompletten Akkordaufbau, also das ist wirklich, das ist jetzt, ne, klingt jetzt so ein bisschen sehr analytisch, aber gefühlt ist es so, wenn ich das nicht verstehe, wenn ich den Grundton nicht höre und die Funktion von dem Bass im Bezug zu dem Rest, dann tue ich mir auch schwer. Und dann tut sich die Emotion ja auch schwer. Ich glaube, das hängt unmittelbar damit zusammen. Genau. Wenn ich nicht verstehe, wie das harmonisch gemeint ist, und da braucht man kein Profi sein, dann glaube ich, nimmt es einem ein bisschen so die Gravitation weg.
Genau.
Ne? Und dann spürt man sich hilflos, verlassen in einem Wald, voller Kälte,
zwischen
einsam.
Metal-Fans. Und das Zweite war an dem Tag, die vielbesagten Guns N' Roses, über die man ja in diesem Jahr sehr viel geredet hat, weil ich da total Bock drauf hatte. Wir sind mit ein paar Leuten rausgegangen, Guns ins Spiel, wir sind am gleichen Tag da, geil, das guckt man sich natürlich an.
Klar.
Und die hatten auch, wie man sich erzählt, die haben ein großes Analog-Mischpult hingestellt, also ganz bewusst, dass man diesen Retro-Weg geht, analog zu spielen. Und dann ging das los und die haben angefangen zu spielen. Und der erste Eindruck war, okay, es ist nicht super laut, das ist eigentlich okay, aber die Drums klingen unglaublich fett. Also das war erstmal so, wow, sehr guter Drum-Sound. Und dann Bass und Gitarre klangen auch gut, also Slash klang wirklich mega gut, muss man sagen, super Sound. Aber es war in sich total unausgewogen. Also ich fand jetzt irgendwie die ganzen Sachen, Backing Vocals, zweite Gitarre, das war einfach nicht stimmig. Also es war, und zwar permanent.
Meinst du, das kam so von der Bühne schon?
Das kann ich überhaupt nicht beurteilen.
Nee, das ist nämlich auch immer so eine
Frage. Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Mhm. Und das Thema Axl Rose ist ja klar. Ich meine, der kann nicht mehr so singen wie früher. Und älterer Mann, obwohl er sich sehr viel Mühe gegeben hat und hat auch viel Power und war fit und so. Aber die Vocals waren so schlecht gemischt. Und damit meine ich jetzt lautstärkemäßig und auch jetzt so dynamisch in puncto Kompression. Die waren manchmal an und manchmal ausgefüllt. Also die ersten 30 Minuten war es irgendwie so, als hätte der ein paar Silben auf Mute gedrückt und dann waren sie drei Worte später wieder da.
Oha.
Klar, der schreit ja da so rum und geht dann mal nach oben in diese Stimme, wo es eh nicht mehr so laut ist und so. Mhm. Es ist schon klar, das Signal, was da kommt, ist jetzt nicht ideal zu mischen, sagen wir es mal so.
Yeah.
Aber ich bin der Meinung, das hätte man viel geiler mischen können, das Konzert. Das fand ich total schade.
Ja, das hat dich ein bisschen abgelenkt dann natürlich.
Das hat mich voll, und nicht nur mich, das hat sau viele Leute abgelenkt.
Ja.
Und dann war ein weiteres Thema, das fand ich auch eigentlich total schade. Und zwar haben die, da gibt es natürlich diese riesen LED-Wände links und rechts und hinten auch, hinter der Bühne. Und die haben so Visuals da laufen. Mhm. Die ganzen Roses hatten da so Totenköpfe, die so rumfliegen und so ganz viel Zeug. Mhm. Und während der Songs war aber häufig auch Kamerabilder, wo du einfach natürlich die Musiker siehst irgendwie.
Ja.
Und was ich total schade fand und komisch fand, bei so einem großen Konzert, dass zwischen den Songs, wo keine Musik läuft, wo die Jungs, Axl hat sich mal umgezogen oder dann wird eine Gitarre gestimmt oder whatever, Gitarrenwechsel, da wurde sehr selten mit dem Publikum geredet. Also dieses, hey Leute, schön, dass wir da sind. So, ich sage jetzt mal, diese Anmoderationen und so weiter, die waren sehr gering.
Mhm.
Und wenn sie stattgefunden haben, waren die nie auf den Leinwänden zu sehen, sondern das immer in den Spielpausen hast du immer diese Visuals gesehen.
Ach so.
Wenn du aber während der Songs gewohnt bist, auf die Leinwände zu gucken und den Slash und den Axl in groß siehst, und dann ist in den Ansagen nichts, dann passiert automatisch im Publikum, dass die Leute sich miteinander unterhalten.
Ja, klar.
Weil das Fernsehen geht aus in dem Moment so. Ne? Nee. Und das fand ich total absurd, schade, weil ich glaube, rein psychologisch hätte man, wäre das Konzert aus diesen beiden Gründen geiler gewesen, wenn die Videogeschichte anders gewesen wäre und wenn eben der Live-Sound besser gewesen wäre. Egal wie schlecht Axl Rose in dem Moment vielleicht gesungen hat, wäre das, glaube ich, ein viel geileres Konzert gewesen.
Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, du fängst dann an, Verbesserungsvorschläge durch, Vorschläge durchzugehen, oder?
Ja, und dann
oder?
Bist du ja komplett der Nerd und Musiker-Polizist.
Und dann geht's schon wieder los. So. Ja, genau. Du würdest jetzt nicht anfangen, in dein Bierglas reinzugucken und mit dem Nachbarn zu reden und mal zu sagen, so, ey, geil, Party und so, sondern du würdest sagen, so, ach, das könnte man doch jetzt besser machen. Ja, das ist, glaube ich, ein Ding, was passiert von Leuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ist es nicht immer so, also wenn du jetzt Koch bist zum Beispiel,
ja,
dann geht dir das doch bestimmt genauso. Wenn du jetzt zum Beispiel in ein Restaurant gehst, so, ne, gehst heute Abend in die, in so ein, machst Urlaub und gehst dann irgendwie einfach in der Stadt in so ein Restaurant, und dann gibt's das Essen, dann fängst du doch wahrscheinlich auch
wahrscheinlich,
an, so, sozusagen, ja, das hätte man jetzt ein bisschen früher bringen können, ah, das Timing war nicht so gut, nicht ganz so heiß, wie es sein könnte, ah, der Kartoffelbrei ist aber, ganz schön, ah, den hätte man ein bisschen, also, so, der ist jetzt nicht so von der Konsistenz so geil, Gewürz, nee, vielleicht doch ein bisschen mehr oder weniger. Also ich glaube, dann fängt man auch so, die interne Stimme fängt dann auch schon ganz schön an rumzuplappern.
Ja, und eigentlich will man ja nur genießen. Eigentlich hat man ja Bock, was Geiles zu essen.
Ja, und vielleicht kann man das auch ausschalten, je nachdem, ne, was man für ein Mensch so ist. Und vielleicht hat man auch das Bedürfnis, dann nach dem Essen dem Koch zu sagen, du, es war wirklich schön bei euch, aber, ne, vielleicht... Oder man verkneift sich, oder man denkt sich, vielleicht hilft es jemandem, vielleicht ist es schön, je nachdem, wie der Laden so drauf ist. Wenn Kritik angenommen wird, umso besser. Wenn nicht, und man kann das einschätzen, dann vielleicht nicht. Also ich glaube, man ist in einer ähnlichen Mühle drin. Und es, also so berufsübergreifend, glaube ich, oft so, ne? Also zum Beispiel als Künstler, als Maler, könnte man auch sagen, so Picasso, ja, alles schön und gut. Da hat auch irgendwann mal angefangen, so sein kindheitliches Ding wieder zu erfassen und ist zurückgegangen und ist dann mehr so abstrakt geworden. Aber eigentlich hat mir das andere besser gefallen. Also wenn man dann so durch eine Galerie geht oder so, ne, und man sieht dann so in verschiedene Entwicklungsstufen und man fängt an zu bewerten. Ich glaube, klar, das geht in allen Berufen so ein bisschen so. Als Automechaniker setzt man sich in ein Auto rein. Oh, die Bremsscheibe. Das klingt komisch, da ist was, da müsste man mal... Ne?
Ja, der Unterschied ist, ein Auto kann man auch genießen. Ein Auto zu fahren macht auch Spaß und so weiter, aber
ja,
die Dinge, die eigentlich als Genuss da sind, also Musik, Kunst, whatever.
Essen, ja,
Essen, genau. Essen, kulinarische Dinge, Getränke genauso. Aber ich muss auch sagen, bei Getränken geht es mir genauso. Ich stehe auf gute Weine und geilen Whisky und...
Ja, da geht's weiter.
Ein schlechter Wein... Dann brauche ich ihn nicht trinken. Also weiß ich, das soll jetzt nicht nerdmäßig klingen.
Ja.
Ich mache jetzt keine 100-Euro-Weine auf, aber ich brauche einfach nicht einen sauren, nervigen Wein irgendwie. Dann trinke ich lieber einen geilen Saft oder ein geiles Wasser. Ja.
Und dann kann es auch wieder der Amateur unterscheiden von dem Profi. Er kann einfach sagen, es schmeckt mir nicht. Ne? Genauso ist es bei der Musik wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber das so grundsätzlich, aber genau, was ich jetzt unbedingt noch mal fragen will, was ich nicht vergessen darf, was mich auch wirklich sehr interessiert.
Jetzt bin ich aber
geh mal in deine Kindheit zurück.
Ja.
Geh mal ganz, der kleine Axel läuft, läuft rum, hat irgendwie einen Walkman dabei. Was war dein erstes Erlebnis emotional? Was war die Musik, die dich irgendwie durch die Stadt getragen hat oder wie auch immer?
Na, ich glaube, um den Walkman jetzt mal wegzulassen, mein Vater hat viel Dixieland-Musik gemacht früher. Und zwar auf relativ hohem Level, teilweise mit Profis auch gespielt.
Mhm.
Wenn so Rod Mason oder solche Leute in Deutschland waren, dann hat der mit denen gespielt und er hatte so ein paar Bands. Als Kind, auch als kleines Kind, bin ich da rumgetanzt. Null Ahnung von Musik, null Ahnung von auch, was ist das überhaupt für Musik? Wie nennt man diese Musik überhaupt? Geschweige denn, wie heißen die Songs oder was sind das für Instrumente? Aber Dixieland hat natürlich grundsätzlich mal vom Rhythmus ist es ja häufig einfach etwas Upbeat-artiger, also diese zwei- und vier betonte
Reggae eigentlich.
Ja, einfach das Rhythmische und dieses Verspielte, was die Melodien häufig haben, also gerade diese kommentierend improvisierten Lines, die da stattfinden, von den Bläsern und ein Banjo.
Hat auch was Jazziges dann auch unter
Umständen. Ja, total, ist total Jazz. Ja, klar, ist, eigentlich ist es ja, New Orleans Jazz. Ne?
Ja, verstehe. Ja.
Das hat mich als Kind, würde ich mal sagen, 3, 4, 5, 6 Jahre als Kind, total emotional gekickt. Ich weiß, dass ich da rumgetanzt habe vor der Bühne. So als Weil die Musik so animierend ist. Ne? Irgendwie. Und dann habe ich natürlich zu Hause Beatles und solche Sachen mitbekommen und ein bisschen Folk-Mucke und habe dann aber auch andere Sachen gehört und bin dann so ein bisschen in der Grunge-Phase, in dieser Rock-Phase, habe ich mit meinen anderen Sachen, zum Beispiel ein großer Fan von Alice in Chains gewesen.
Ja.
Was ich nach wie vor, muss ich sagen, wenn man sich die Platten anhört, wenn man sich die Dirt zum Beispiel von Alice in Chains anhört, das ist unglaublich, was die harmonisch teilweise auch tun, also so Dur-Moll-Geschichten oder auch so ganz häufig so atonale Sachen, B9 oder sowas in den Riffs oder auch in den Vocals teilweise, wo man so gar nicht im Pop, würde man da gar nichts tun in diese Richtung. Und dann auch die, der Sound von dem Sänger, der hat so einen sehr sonoren, fast instrumentalen Sound seiner Stimme, weil der so lange Töne immer gehalten hat. Und dann so verzerrte Gitarren mit Wah-Wah als Melodieinstrument. Sehr düster, sehr, also auch inhaltlich ging es ja irgendwie um Drogen und Suizid und bla bla bla. Das war unglaublich emotionale Musik, die mich total gepackt hat damals. Cool. Irgendwie. Und das muss man sagen, ist handwerklich auch gut gemachte Musik gewesen.
Hast du da, wenn du jetzt zum Beispiel unseren Hörern so ein Beispiel geben würdest, könntest du da einen Link bereitstellen, um mal reinzuhören, wie sowas
klingt? Ja, zum Beispiel check mal die Platte von Alice in Chains, Dirt.
Ja, das ist klar. Also Alice in Chains kennen viele.
Ja,
also
zum Beispiel, wie heißt denn der Song? Mehrere Songs auf der Platte, die krass sind.
Die Alice in Chains Sachen, klar, die findet man. Aber ich finde jetzt diese Dixie-Sachen.
Ach, Dixie.
Das meine ich jetzt. Könnte man da sagen, gibt es eine Referenz?
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Würde was einfallen? Also, oder wenn du mal überlegen, also wenn du mal gucken würdest, ob man da mal so. Weil ich glaube, viele Hörer, die kennen Alice in Chains, aber die würden jetzt sagen, Dixie, boah, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Oder wie klingt sowas? Was müsste man da suchen?
Das ist vielleicht nicht so dein Metier, aber wenn man als Bläser, ist das einfach dieses typische
New Orleans, Dixie, Jazz.
Ja, da gibt es so viele verschiedene Bands, die das machen nach wie vor auch noch oder früher auch. Es ist natürlich so ein bisschen auch so eine Tanzmucken-Jazz-Situation. Das ist in Deutschland häufig so im Hintergrund, spielt eine Dixie-Kapelle.
Ja, also eher gute Laune-Mucke, ne?
Ja, es gibt natürlich aber auch diese Trauermärsche oder auch Moll-Sachen und Balladen, die auch gespielt werden.
Ja, ja.
Georgia on My Mind oder so, das ist ja auch ein Song, den so eine Band spielen würde, dann eventuell, wenn sie Balladen spielen. Also,
ja, also man würde einfach mal Dixie-Jazz eingeben und dann findet man dann schon.
Ja, total, total viel.
Und das ist immer mit dem Banjo dann, ne?
Ja, Banjo, Klarinetten, Trompeten und diese Posaunen mit Plunger, wo man diesen Wow-Wow-Effekt hat und ein Sousaphon oder ein Kontrabass häufig hat das so ein bisschen so Zirkus-Halligalli-Sound, aber es ist nicht, das kann auch hochkonzertant sein und wirklich vom Idiom sehr künstlerisch gespielt werden.
Ja, ja.
Ich selber mache die Mucke gar nicht, ist überhaupt nicht mein Ding so, aber als Kind hat sie mich total gecatcht. Und ich glaube, total zu verstehen, warum Leute das gerne hören, wenn sie zum Beispiel beim Frühshoppen sind und sich einen Wein reinballern oder ein Bier reinballern, weil das einfach eine gute Laune-Mucke häufig ist irgendwie. Ja. Und viele andere Jazzmusiken vielleicht nicht unbedingt, ne, die ja dann eher intellektuell eventuell daherkommen oder so. Oder auch sowas wie du sagst, Kind of Blue, was du am Anfang sagtest, ist ja eher was Blue ist, ja, also eher was Cooleres irgendwie. Oder zum Beispiel, was ich kenne die meisten Leute kennen von Coltrane, Love Supreme, ja, das ist ja ein Werk und das ist so düster und so ein Sound, also eine wirklich ein so künstlerischer, eigener Sound, Love Supreme, habe ich als Jugendlicher nicht kapiert, zum Beispiel.
Warum?
Weil das einfach eine Emotion war, die ich als Jugendlicher nicht, da habe ich glaube keinen Zugang zu gehabt. Also Love Supreme von Coltrane habe ich erst mit Ende 20 zum Beispiel erfassen können für mich, was für eine krasse Komposition das ist, wie krass es gespielt ist auch von der Band. überhaupt, was Miles Davis gemacht hat, diese ganze Entwicklung von sehr harmonisch, noch Bebop-lastig über modal, cool Jazz bis hin zu wirklich abgespaceden Sachen, auch mit Sounds und Delays und diese Electric Band-Zeiten und Sketches of Spain, so diese Sachen, die vollkommen in andere Welten gehen. Das ist ja nicht umsonst, sagt man, dass Miles so eine der krassesten Entwicklungen hatte als Künstler, weil der von so sehr herkömmlicher, traditioneller Jazzmusik bis hin zu einer extrem expressiven Sache gegangen ist, die extrem emotional dann wirkt irgendwie. Mhm. Das hätte ich zum Beispiel super gerne live erlebt, mal habe ich nie gesehen, mal als irgendwie. Verstehe, ja. Aber genauso kann mich eine Punkband faszinieren irgendwie. Mhm. Oder Clawfinger habe ich gesehen, jetzt auch auf Wacken ganz kurz.
Ja, ja.
Mega geil, nach wie vor. Geile Band, die nach wie vor unglaublich ballert einfach.
Ja, klar.
Relativ komplexe Mucke, muss man auch sagen, also rein technisch gesehen, wie die spielen. Das finde ich faszinierend irgendwie. Oder wir waren neulich bei Lake Street Dive.
War ich auch schon. Cool.
In Heidelberg. Ja. Auch ein mega krasses Konzert. Das fand ich zum Beispiel super cool.
Ja.
Alles fand ich da super cool. Außer, dass wir gesagt haben, also Sound war mega, super gespielt, Songs sind eh mega. Wir hatten nur so irgendwie alle das Gefühl, wow, die haben so ein bisschen, ohne, man will es jetzt nicht ihnen böse, wie soll ich sagen, andichten. Man hatte so das Gefühl, das war ein Konzert von vielen. Das war jetzt nicht so ein Abend, wo die so mega krass spontan waren, sondern man hat so das Gefühl gehabt, ah ja, das könnte jetzt genau die Ansage wie gestern gewesen sein. Trotzdem war es ein mega geiler Abend, das ist ein super Konzert.
Ja.
Aber manchmal genießt man es ja wahrscheinlich als Zuhörer auch, wenn man was, wenn man den Eindruck hat, dass was Spontanes passiert beim Konzert.
Verstehe, ja. Das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil das ist ja auch genau das, was unser Publikum vielleicht auch spürt, so, ne? Dass man, wenn man das Gefühl hat, man ist zu abgeklärt auf der Bühne und man ist zu sicher.
Ja.
Es gibt ja von Leonard Cohen, gibt es dieses Zitat, der gesagt hat, man muss sich auf der Bühne was trauen, sonst wird es langweilig.
Die Leute lieben es doch, wenn was schief geht.
Ja, sowas irgendwie.
Wenn Seiten reißen, wenn Ansagen falsch sind, wenn ein falscher Song kommt, wenn abgebrochen wird.
Ja, und sowas kann man auch gar nicht, also du könntest ja sowas auch geplant einbauen. Machen ja viele, ne? Wir planen jetzt einen Fehler ein in unser Programm.
Ja.
Aber man merkt das vielleicht dann unter Umständen dann vielleicht, dass es gestaged ist. Aber ich habe über dieses Zitat habe ich irgendwie nachdenken müssen, weil Leonard Cohen, wenn man den so ein bisschen kennt oder ein bisschen beobachtet hat, klar, er hat eine große, wie sagt man, eine große, lange Biografie, die aus seiner Schriftstellerzeit bis hin zu New York, wie sagt man da, diese Kunstszene, dann in seiner Phase, wo er praktisch betrogen wurde um seine Einnahmen, pleite war eigentlich und dann wieder einen Neustart gemacht hat und dann auf die Bühne gegangen ist und als eigentlich schon relativ alter Mann auf die Bühne gegangen ist, man denken könnte, oh ja, jetzt macht er nochmal Geld, aber dann hat man das Gefühl gehabt, er hat alles gegeben. Mhm. So interessant bei Leonard Cohen, weil man hat so das Gefühl gehabt, er ist jetzt wirklich schon, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht 80, ich müsste mal nachgucken, als er nochmal wirklich Erfolg hatte, weil die Leute gespürt haben, dass er auf die Bühne geht und alles gegeben hat. Er ist auf die Bühne gegangen und hat ums Überleben gesungen und gespielt und performt. Mhm. Und hat auch Ansagen gemacht, die sehr aufrichtig kamen und sehr, wie soll ich sagen, also sehr emotional waren und authentisch.
Aber du hast es nicht live erlebt?
Ich habe Leonard Cohen leider nie live gesehen, aber ich habe ein bisschen drüber gelesen und es gibt auch eine sehr gute Dokumentation bei Arte über ihn. Muss man, also sollte man unbedingt mal gucken. Mhm. Und es gibt auch eine interessante Serie über seine junge Schaffenszeit auf der Insel Hydra in Griechenland, auf der er lange gelebt hat. Kann man auch mal gucken. Ich glaube, die Serie habe ich auch bei Arte gesehen. Also Leonard Cohen als Filmserie. Ne? Mhm. So eine seine jungen Jahre. Super spannend, aber das ist ein Exkurs, aber es trotzdem hat es ein bisschen damit zu tun, wie man als Mensch eine Performance aufnimmt unten, egal ob du jetzt Musiker bist oder nicht. Und wenn man zum Beispiel Sachen aufrichtig macht und dann auch wirklich, ich sag mal, Fehler zulässt, Unperfektheiten zulässt und dem Publikum auch zeigt, nee, ich bin mindestens genauso perfekt wie du, ich bin nichts anderes. Ich bin kein Weltwunder, ich bin sowieso nicht, aber ich bin auch ein Mensch, der Fehler macht und die Frage ist nur, wie geht man damit um? Und auf der Bühne kommt das natürlich schon auch authentisch, wenn die Leute vielleicht auch sagen, hey, ich bin auch fehlbar, ich spiele dir jetzt keinen vor hier, ich mache jetzt keine Geschichte aus der Sache. Und ich finde genau das auch, unabhängig davon, ob ich jetzt Sachen beurteilen kann oder nicht, wenn ein Künstler authentisch ist auf der Bühne, also authentisch ist immer so ein Begriff.
Ja, was heißt authentisch?
Ich finde authentisch immer schwierig. So. Also, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Wenn ein Künstler nicht irgendwie was mir vorlügt, das meine ich eigentlich. Ja. Sondern wenn er sagt so, es ist so, wie es ist und wir teilen das zusammen. Und dann finde ich das auch immer, das nimmt mich immer mehr mit, als wenn die Show dann total gestaged ist. Und auch, wenn man dann so Sachen vorspielt, die eigentlich ja so ein bisschen wie ein Fehler wirken, aber man weiß das gehört zum Programm.
Ja, ne? das das geht für mich gar nicht.
Wenn man das merkt, manche Leute merken es ja nicht, aber klar, wenn man dann doch zweimal oder dreimal beim Konzert war und dann merkt, der Fehler taucht immer wieder auf, dann wird es natürlich ganz abstrus. Und dann ist es natürlich ganz schwierig so. Ne? Aber klar, das ist halt auch
also oft grundsätzlich der Fall. Muss ich, das ist sicherlich jetzt nicht was Neues, aber ich will es einfach nochmal sagen, grundsätzlich mag ich Konzerte, wo nicht irgendwelche Backing-Tracks mitlaufen. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Es gibt natürlich Situationen, wo das super offensichtlich ist, also Playback im schlimmsten Falle, wenn die Lead-Vocals Playback sind. Mhm. Das hat man vielleicht schon mal erlebt, aus verschiedensten Gründen, warum auch immer das gemacht wird. Keine Ahnung, wenn ich jetzt mir eine Riesenshow angucke, Michael Jackson, Britney Spears oder solche Sachen, so Weltstars zu ihren größten Zeiten.
Ja, ich hatte das bei Pink ein bisschen mal. Da war ich mal live.
Da ist so ein bisschen an die Frage, okay, man geht ja jetzt nicht dahin, um das Unplugged zu sehen im Trio, sondern man geht ja auch wegen der Gesamtshow dahin und Riesenbühne und Feuerwerk und bla bla bla. Mhm. Stört mich das dann, wenn da mal irgendwie die eine Vocal-Line Playback ist, weil die Pink da gerade irgendwie unter der Decke hängt?
Ja, bei Vocals finde ich wirklich schwierig.
Genau, ist dann schwierig. Ein weiteres Thema finde ich aber, wenn viele Sachen mitlaufen, ist ja häufig dann auch alles zum Klick gespielt.
Ja.
Und ich genieße einfach Konzerte, wo das alles nicht stattfindet.
Ja, total.
Wo also einfach, wo man das Gefühl hat, die Grooven in sich, da kann es mal schneller, langsamer werden. Ich habe zum Beispiel mal Audioslave live gesehen. Ich habe Rage Against the Machine nie live sehen können. Mhm. Aber Audioslave ist ja quasi, wenn man so will, ein Teil der Band gewesen. Mhm. Das war ja mit, wie heißt der Sänger nochmal?
Chris Cornell.
Mhm. Aber der Rest eben von Rage Against the Machine.
Ja, genau.
Und dieses Interplay, was dieses Trio hat, ne? Also die Band mit Tom Morello, Schlagzeug und Bass.
Genau.
Ich weiß jetzt nicht, wie die beiden heißen. Dieses Interplay, was die haben, also dass also wirklich Strophen 8 bis 10 Beats langsamer sind manchmal und dann kommt ein Chorus.
Ne, organisch.
Total organisch. Ja. Das hat mich so in den Bann gezogen. Ich habe die mal in Schweden gesehen. Da fand ich unfassbar geil. Da lief nichts mit. Das war einfach ein Rock-Trio, was fast immer gleich klingt. Da werden auch keine Sounds groß umgeschaltet. So irgendwie, das klingt alles identisch. Mhm. Und natürlich Chris Cornell ist auch ein cooler Sänger. Der hat da jetzt an dem Tag nicht so geil live gesungen, aber egal.
Aber das ist auch, weil wir beide, also du noch mehr als ich, wir sind beide so ein bisschen mit Jazz sozialisiert. Ne? Ich glaube, Jazz lebt ja davon, dass man kommuniziert und interagiert. So.
Ja,
ich glaub schon. Also mich hat das immer begeistert. Wenn ich jetzt mal zurückgucke in meine Kindheit, ich habe Eric Clapton war für mich immer ein großes Thema.
Ja.
Und Jackson Brown. Ja. Das waren Mark Knopfler ein bisschen, Dire Straits, das waren so die großen Säulen in meiner jungen Zeit. So, ne?
Ich habe Eric Clapton gesehen.
Ja.
In der Royal Albert Hall. Mhm. Da war ich jung, weiß nicht, 16, 17 vielleicht, als dieses From the Cradle Album kam.
Ah ja, genau.
Das war diese Blues-Platte, wo er so Robert Johnson Songs teilweise auch gemacht hat. Also sehr retro-bluesig, ne? Also
oldschool
Blues.
Ja.
Und ich habe diese Platte irgendwie cool gefunden damals. Ja. Hab eigentlich fast nie Blues gehört, aber die fand ich irgendwie geil. Mhm. Und von dem Konzert war ich ein bisschen enttäuscht, weil Ja. Die haben eigentlich die Songs 1:1 so gespielt, wie sie auf der Platte waren. Mhm. Jetzt vielleicht nicht solistisch jeden Ton genau gleich gespielt, aber ich hatte jetzt gedacht, man spielt Blues und dann wird das irgendwie, da werden da Jams geöffnet und da passieren total neue Dinge. Aber die haben dann Hoochie Coochie Man genauso gespielt wie, wie auf der Platte. So. Und dann habe ich oh, krass.
Das, also, komischerweise, also ich hatte ja also als Jugendlicher lang, also ich habe, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, war Eric Clapton mein Hero.
Und was man übrigens an deiner linken Hand auch nach wie vor sieht.
Ja, das ist, steckt irgendwie da drin. Ne? Also viele Leute sagen, ja, du spielst wie John Mayer, aber das kommt nur deshalb, weil ich Eric Clapton hoch und runter gehört habe.
Wie nennt man das denn? Das Vibrato, was du spielst, ist häufig, dass du hinten...
Freischwingendes Vibrato.
Ja, oder?
Also, dass man keine Ahnung.
Dass das der Daumen vom Griffbrett weggeht.
Ja, das Vibrato ist frei. Also dass du hast keine... Deine Hand liegt nicht hinten am Hals an, sondern der Finger ist frei, schwingt frei, so.
Freischwinger.
Ich nenne es Freischwinger, Vibrato. Kann man auch was anderes jetzt, aber egal. Auf jeden Fall, um zurückzukehren zum Thema, also Eric Clapton, aber ich, genau, weil du gerade sagst, das hat dich gelangweilt, ich hatte das auch mit Eric Clapton in Köln, habe ich den gesehen. Ich bin extra nach Köln gefahren damals, als ich, was weiß ich, mit 22 oder so, habe mir ein Konzert angeguckt, das war sogar Steve Gadd am Schlagzeug und ich war gelangweilt. Also es hat mir auch mal da nicht gefallen, obwohl es mein Hero war. Ich habe ihn dann jetzt vor ein paar Jahren in der SAP Arena gesehen, da hat es mir wieder besser gefallen, aber ich bin auch so ein bisschen, ich habe auch jetzt mittlerweile schon zu viele andere Sachen gehört, habe mich vielleicht auch weiterentwickelt, so dass Eric Clapton jetzt für mich ein alter Hero ist, aber musikalisch für mich jetzt immer noch ein Hero ist, aber mich andere Sachen mehr beanspruchen, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Keine Ahnung, wie man das jetzt genau adressieren will. Aber was ich eigentlich damit sagen will, genau, um zurückzukommen zu diesem Organischen. Also mir hat immer Musik gefallen, die auch wirklich organisch gespielt war. Also Eric Clapton war für mich immer ein Musterbeispiel dafür, da gehen Leute auf die Bühne und die kommunizieren miteinander. Die spielen, die spielen ein langes Blues-Solo, die improvisieren. Also Improvisation war für mich schon immer ein riesengroßes Thema. Und wenn das jemand konnte, dann war das für mich schon mal interessanter. Bei Jackson Browne, also das ist auch eine ganz große Vergangenheitsinspiration schon immer gewesen oder ein Einfluss, hat ja natürlich David Lindley Gitarre gespielt, auch ein ganz großer Hero. Und da war es auch immer so, dass die Soli zu ganz großen Teilen improvisiert waren. Zu Teilen nicht, und zu Teilen aber auch improvisiert. Also diese Komponente war für mich immer wichtig. So.
Ja.
Und bei Dire Straits ja auch. Ne? Da waren auch Sachen fest komponiert, aber man hat auch gemerkt, wenn man ihn mal von der Leine lässt, dann spielt er auch mal richtig, also ganz viel improvisiert. Und für mich gab es Musik eigentlich nur so, dass ein Gitarrist nicht immer dasselbe spielt. Ich bin so eigentlich aufgewachsen. Für mich war das klar. Klar habe ich auch Pink Floyd gehört später. Pink Floyd war mir lange ein bisschen zu kalt. Das habe ich nicht verstanden. Das war mir zu düster, zu kühl irgendwie. Das hat erstmal ein bisschen gedauert. Und dann habe ich irgendwann mal so Comfortably Numb... Comfortably Numb? Schwieriges Wort. Comfortably Numb.
Ja, ja.
Diese Nummer, ne? Kennt jeder. Da ist das Solo ja so halb, also eigentlich komponiert.
Ja.
Und da habe ich auch verstanden, was es bedeutet, mal ein Solo dann, ja, was so ein Solo, ein gut gespieltes Solo ist, das auch wieder mal kommt.
Ja,
so.
Genau.
Und später macht er ja auch auf und fängt an zu improvisieren.
Ja.
Auch alles okay, so, ne? Aber es ist auch zu großen Teilen improvisierte Musik.
Ja.
Also, das habe ich damals, um jetzt auch mal in die Kindheit zu gucken, das hat mich damals schon immer wahnsinnig interessiert. Komischerweise, als ich noch jünger war und ich erinnere mich so ein bisschen zurück, als ich meinen ersten Walkman so gekauft habe, mit dem ich dann durch die Stadt so gelaufen bin, da habe ich auch viel, ich habe zum Beispiel, als es so anfing, Musik zu hören, wo es cool war in der Klasse, auch, ja, hör mal das und mach mal das, ne, und guck mal, was ich hier höre und ich bin Fan von dem Ding. Und da war plötzlich so Milli Vanilli und Fat Boys angesagt. Da
bin
ich
dir? Wirklich,
ja, nein. Das war ohne Scheiß. Ich habe Milli Vanilli gehört.
Du?
Girl, I know it's true.
Wie bitte?
Ja, ich habe Milli Vanilli gehört. Es tut mir leid, ich entschuldige mich jetzt offiziell dafür. Aber ich fand das gut. Ich fand auch Fat Boys cool.
Krass.
Ne? Ohne Scheiß. Ich habe das damals nicht trennen können.
Naja, aber ich meine, ich finde nach wie vor faszinierend, ich will jetzt, soll es nicht doof klingen, dass ich ja gesagt habe, warum und so.
Ja.
dass ja Popmusik grundsätzlich dieses Thema Hooklines, mhm. ne? Es kann so cheesy klingen wie sonst was, aber wenn dich das irgendwie packt, aus irgendwelchen Gründen, weil der Ruf so ist, weil die Melodie oder der Sound oder die Hook dich so erwischt, das ist ja auch irgendwie super interessant, dass das so funktioniert. So ist es ja gedacht, auch einen Hit quasi zu haben. Das finde ich auch erstrebenswert, da solche Sachen mal zu versuchen, quasi auch als Komponist oder als Produzent irgendwie dahin zu kommen. Und klar habe ich auch Dinge mitgesungen oder Ohrwürmer gehabt von solchen Sachen. Ich muss aber sagen, dass gerade diese Sachen dann häufig live dann eher so, aha, okay, das war jetzt geil produziert auf Platte, hat mich total gekickt, aber Milli Vanilli live müssen wir nicht drüber reden, zumal man jetzt weiß, dass die eh nicht selber gesungen haben. So.
Ja, genau. Aber das hätte ich damals wahrscheinlich, weiß nicht, ob ich das damals hätte beurteilen können.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also ich muss gerade mal überlegen, ob ich irgendwann mal einen dieser Künstler, also das war noch eine Zeit, da war ich sehr jung, ne? Mhm. Da bin ich auch eigentlich gar nicht auf Konzerte gegangen. Ich überlege gerade, was war mein erstes Konzert? Weißt du das noch?
Mein erstes richtiges Rockkonzert, wo ich hingegangen bin, abgesehen von vielleicht irgendwie so Local-Geschichten. Ich hatte selber eine Rockband, wo ich so kleine Local-Rock-Konzerte gespielt habe. Mhm. Hier und da mal irgend so eine Metal-Band gesehen. Aber das erste, wo ich so gesagt habe, wow, das war Los Lobotomies. Also quasi
Steve Lukather.
Damals Steve Lukather und Konsorten in der damaligen Besetzung. Hier haben wir diese mit Garfield und John Pehner und Simon Phillips.
Das habe ich auch gesehen im Kolossal Aschaffenburg.
Ja, es gab da im Sauerland auch so einen Club, so ähnlich wie das Kolossal, wo diese Arten von Acts dann gespielt haben irgendwie. Ja. Das hat mich voll weggeblasen irgendwie. Da war ich zwar selber auch schon aktiv am Musik machen, aber ich würde nicht jetzt unbedingt sagen, dass ich da in der Lage war, zu dem Zeitpunkt, da wusste ich vielleicht, in welcher Tonart so ein Song ist und so, aber da konnte ich jetzt nicht sagen, oder hat da gerade die Kreuz 11 gespielt.
Diese Band hat mich eigentlich damals so zum Jazz geführt. Weil man hat ja, wenn man dann anfängt, oh, Steve Lukather, was macht der? Wow, der spielt ja gut. Mhm. Damals bin ich so von Eric Clapton in diese Welt Rockgitarre dann plötzlich gegangen. Also ich habe ja auch, man hat ja so verschiedene Wege in seiner Vergangenheit ist das so durchgelaufen. Und dann bin ich von Eric Clapton plötzlich bei Steve Lukather gelandet und habe dann gemerkt, das ist eine ganz andere Welt. Habe dann auch angefangen, den Sound so, habe ich dann ein bisschen verändert. Und dann hat, wenn man das Zeug dann, ich habe damals natürlich auch die Sachen analysiert und nachgespielt und dann plötzlich heißt es, okay, der spielt von Miles Davis. Der spielt Musik von Miles Davis. Wie kann denn jetzt ein Gitarrist Musik von einem Trompeter spielen? Wie geht denn das? Mhm. Und dann wird man plötzlich ein bisschen offener und dann merkt man plötzlich, ah ja klar, ist ja auch Musik. Wie kann ich denn jetzt Musik, was kann ich denn von Miles Davis lernen? Und dann plötzlich geht das Feld auf, so, ne?
Fällt mir jetzt dabei ein, weil du sagst, damals, ich habe viel Stoppock gehört.
Ja. Yeah.
Und auch, also ich habe, glaube ich, damals 6-7 Platten von Stoppock gehabt und konnte die auch alle mit der Gitarre spielen, so als Jugendlicher.
Ja, yeah. Weichei, Dünnbrettbohrer.
Ja, Apfel. Den Song speziell, den kennen alle von Stoppock, aber genau den finde ich eigentlich sau langweilig.
Ja, das war der Hit.
Ja, das war der Hit irgendwie. Ja. Aber sehr viele andere Songs, die diese Kombi aus Text und so krautrockiger Singer-Songwriter-Mucke, die fand ich bei Stoppock immer geil.
Ja.
Und dann habe ich auch einige Live-Konzerte damals gesehen. Das war damals häufig eher mit Band.
Ja.
Hat ja so verschiedene Bandbesetzungen gehabt. Und ich sag's deswegen, weil wir haben irgendwann mal, warst du nicht dabei, wo wir in Dienst
hatten? Ja, das wollte ich gerade sagen, wir haben den noch zusammen live.
Und dann haben wir nämlich einen Tag vorher oder einen Tag nachher, wo wir einen Off-Day hatten, hat der Stoppock nämlich auch in Dienstlaken gespielt.
Genau.
In diesem Theater,
Amphitheater. Fantastival.
Genau, beim Fantastival. Da haben wir gespielt, war das mit Gregor, ne? Und Tag vorher oder danach hat Stoppock gespielt. Und da haben wir den Stoppock ja solo gesehen, hat er alleine gespielt. Und das fand ich zum Beispiel auch ein mega gutes Konzert.
Fand ich auch, ja.
Und warum? Weil einerseits, dass er nach wie vor, finde ich, ist jemand, der interessante Texte hat und es handwerklich, gitarristisch auch irgendwie cool ist, was er tut. Mhm. Was ich aber bei diesen Solo-Shows von Stoppock geil finde, dass er so aufs Publikum eingeht. Und er hat wahrscheinlich schon sich eine Setliste gemacht und so. Aber er labert viel mit den Leuten immer. Ja, und hier rufen Leute was rein. Ah, spiel mal den Song. Ah, okay, könnte ich jetzt mal spielen? Nee, ich spiele erstmal einen anderen. Und dann hast du das Gefühl, da ist eine Kommunikation und der Song passt jetzt und dann spielt er den. So, der ist da sehr flexibel. Er ist natürlich alleine auf der Bühne und hat da die Möglichkeit, so zu reagieren.
Ja.
Und das fand ich einen tollen Aspekt bei diesem Konzert, dass man so das Gefühl hatte, okay, der spielt nicht sein Ding runter, sondern er ist im Moment, hört auf die Leute,
voll,
redet mit denen. Das fand ich ein sehr, nach wie vor, muss ich sagen, den hatte ich, glaube ich, 15 Jahre nicht mehr live erlebt.
Ich habe ihn mit Band gesehen, im Kolossal auch, damals. Das war die Phase, wo er so ein bisschen mit diesem Hit bekannt war. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber damals habe ich auch, da war ich auch noch nicht so, wie soll ich sagen, ich hätte das nicht so bewerten können, das Konzert. Es hat mir einfach gefallen.
Mhm.
Aber es hat mich ja auch jetzt damals, ich kann mich auch nicht mehr so erinnern, wie es, ne? Also es war cool, aber jetzt dieses Konzert neulich fand ich richtig gut. Dieses Solo-Konzert, weil es mich auch, er hatte so emotionale Stellen drin, so geschichtenerzählermäßig, so ein bisschen, ne? Und Storytelling und das verbunden mit der Musik, das fand ich wirklich super gut gemacht.
Diese Kombi aus gutem Songwriting, also harmonisch, gut gesungen mit dieser kratzigen Stimme, die nie cheesy wird, selbst wenn er mal eine, ich sage jetzt mal, von den Harmonien relativ herkömmliche Ballade spielt, in G-Dur oder wie auch immer, E-Moll, so diese typischen Gitarrentonarten, ist es aber trotzdem, wird es nie cheesy bei ihm, weil einfach der Sound und die Wortwahl so sind.
Mhm.
Und dann, er umschifft viele Dinge, die mich abdriften lassen würden, sondern das ist alles immer in so einem Sweet Spot aus Songwriting, den Emotionen, die ich mitgehen kann, dass mir das dann bei Stopbock selten passiert, dass ich anfange zu analysieren und irgendwie denke, ah ja, hätte man hier und hätte man da und so, ja. Und der nimmt mich irgendwie dann doch immer mit.
Total, und man kommt auch nie auf komische Gedanken, weil er einen auch so von seinem Charisma und von seiner
als Typ
so mitnimmt. Ja. So, ne? Also er schafft es auch dann zwischen den Songs so zu transportieren. Da gab es doch die eine Situation, wo er gesagt hat, ey, ich würde jetzt gerne den nächsten Song spielen, dafür brauche ich aber einen Bottleneck, das habe ich aber irgendwo liegen lassen.
Ja.
Und dann hat er seinen Gitarrentechniker gefragt, ob er dann mal gucken kann, ob das vielleicht hinten liegt im Backstage.
Ja.
Und dann kam er auch tatsächlich mit dem Teil und dann hat er gesagt, es hätte noch beim Vitello Tonato gelegen.
Ja.
Und er hat eigentlich aus dieser Situation
einen Song gemacht. So.
Ja, oder eine Story gemacht und hat die live, hat uns mitgenommen. So.
Ja.
Und er hat daraus kein Problem gemacht.
Ja,
er hat eigentlich aus dem Problem eine Story gemacht.
Genau.
Und das finde ich so cool, wenn das jemand schafft. Ne?
Ich wollte noch eine Sache erzählen, weil ich das auch total interessant fand. Wir durften Helge Schneider besuchen. Wir waren auf der Gästeliste in Hamburg im Stadtpark Open Air. Und ich bin ein bekennender Helge Schneider-Fan, grundsätzlich. Ich habe den zweimal live gesehen und das ist ja tatsächlich auch immer anders, muss man sagen. Ich habe das früher mal live gesehen und jetzt eben nochmal, seit 20 Jahren dazwischen so ungefähr.
Auch wieder Improvisation viel dann, ne?
Genau, und da war er mit seinem Jazz, mit seiner Jazzband da, Stadtpark Hamburg, weiß nicht ganz ausverkauft, vielleicht 2.500 Leute oder keine Ahnung, 2.500, 3.000 Leute. Lauer Sommerabend, wir haben da noch ein paar Leute getroffen, Max Giesinger war mit ein paar Kumpels da und dann, ihr auch, cool, lustig, standen wir da. Und da ist was Lustiges passiert, nämlich, ja, es ging so los und wir haben alle so gedacht, boah, der Sound ist aber echt scheiße.
Ja.
Also damit meine ich, Helge hatte ein Funkmikro, mit dem er sein Vibraphon erstmal abgenommen hatte am Anfang und dann hat er darüber geredet und dann hat er das Mikro auch immer für sein Saxophonspiel verwendet und dann hat er auch am Flügel noch gesessen und da war eben die Band dabei.
Ja.
Schlagzeug, Willi Ketzer, Gitarre, Bass, also Kontrabass, die haben gut gespielt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das musikalisch nicht cool ist oder so, aber man geht ja jetzt auf ein Helge Schneider Konzert auch nicht um jetzt, ich sage jetzt mal, perfekte Musik zu hören oder irgendwie hochkünstlerische Dinge zu hören.
Oder ein Hochglanz-Pop-Konzert.
Genau, sondern man geht ja dahin, weil das einen Comedy-Anteil hat,
ja, genau.
Eindeutig. Natürlich ist auch Jazz spielt eine Rolle,
aber
ich gehe auch nicht dahin, Helge Schneider, um den zu hören, weil er ein geiler Saxophonist ist. Der ist ein guter Musiker, das will ich auch gar nicht.
So die Gesamtpackung halt.
Es ist die Gesamtpackung, aber der Humor spielt ja die Hauptrolle, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber dieses Funkmikro von Helge war die ganze Zeit sehr, sehr gut laut, aber von der Band, gerade vom Bass und aber auch von den Drums, man hat so die Overheads gut gehört, so Becken hat man gut gehört, aber so Bassdrum habe ich gar nicht gehört. Und die Gitarre klang so ein bisschen so, als würde man fast nur den den Kombo-Verstärker hören, der da steht.
Ja.
Hat man, wir haben kurz gequatscht, boah, der Sound ist aber krass. Irgendwie, naja, nicht so schlimm. Und so, ja, dritter Song, vierter Song, immer noch so scheiße. Und dann haben wir uns umgedreht, um zum FOH zu gucken, um dann festzustellen, dass da gar keiner ist.
Ja.
Weil nämlich Helge Schneider sein eigenes Mischpult auf der Bühne stehen hat und der bringt sogar seine eigene PA mit. Der hat links und rechts auf Paletten standen so zwei Bässe und zwei Top-Teile, so jetzt so gefühlt. Also eine kleinere, gut gemeinte Gesangsanlage, sage ich jetzt mal. Also schon full-rangig, aber für aber so viele Menschen auch noch draußen, wo man ja eigentlich relativ viel Equipment eigentlich braucht.
Ja.
Und der hat neben seinem Klavier so ein Rack stehen, wo, ich habe es jetzt nicht genau gecheckt, aber ich sage jetzt mal, da ist ein Powermischer drin.
Mhm.
Und dann waren aber unten so Neve Preamps, 500er Dinger drin. Und dann hat er das alles programmiert und hat dann irgendwie auch mal den Hall umgeschaltet. Und dann haben wir uns so gedacht, oder ich habe mir gedacht, das ist doch absurd. Andere Leute bringen Material und Personal mit, um den geilen Sound zu machen. Und Helge Schneider macht das alleine von der Bühne mit einer Mini-Anlage.
Ja.
Und kann ja nicht die ganze Zeit live mischen, weil er selber spielt. Ja?
Ja.
Und dann habe ich mir dann, nachdem ich mich kurz mal darüber gewundert habe, mir gedacht, eigentlich ist es scheißegal.
Mhm.
Weil solange ich Helge höre, wenn der die Ansagen macht und wenn er die Storys erzählt,
ja,
ist der Abend doch, ist es doch genau das, warum ich da hingehe.
Ja, meinst du echt? Also ich war ja nicht da, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, Helge Schneider redet natürlich, macht Witze, ich will natürlich den Wortwitz verstehen und ich will, wenn die Musik spielt, will ich auch vielleicht ein bisschen die Musik aufnehmen, ohne dass ich jetzt irgendwie vielleicht, wie soll ich sagen, ne, also dass der Sound schon zumindest so ist, dass ich die Instrumente alle gut höre oder so und dass mich nicht so total stresst oder so. Ist es dann nicht sinnvoller, dann zu sagen, ja, man guckt, dass der Location entsprechend die Anlage so auch da funktioniert? Also lenkt das nicht vielleicht auch von einem Konzert ab?
Ja, das sage ich ja gerade. Ich habe das am Anfang gedacht, dass es mich ablenkt. Und natürlich, wir haben auch drüber geredet, weil alle, wir standen da so in einer Zehnergruppe oder so, wir haben alle gesagt, boah, der Sound ist echt komisch.
Ja, okay.
Und ich höre eigentlich den Bass nicht. Und
hat aber nicht gestört?
Ja, und dann haben wir halt dann irgendwann gesagt, was wäre denn jetzt, wenn ich den Bass gehört hätte?
Ach so.
Oder wenn das besser geklungen hätte, wäre der Abend dadurch jetzt besser gewesen oder nicht?
Ach so, okay.
Und unterm Strich, für dieses Konzert muss ich sagen, ist es wahrscheinlich nicht nur kosteneffektiv betrachtet, für den Helge besser,
also,
sondern wenn ich den Helge nicht gehört hätte, wenn ich die Ansagen nicht höre, wenn ich den Text nicht verstehe.
Die hat man aber gehört.
Die hat man wunderbar gehört, das ist alles da.
Aha.
Und alles, was er gemacht hat, habe ich auch gehört. Ich habe das Vibraphon gehört, ich habe Saxophon gehört, ich habe auch alles, was er singt, gehört, habe das Klavier auch okay gehört.
Ja.
Es war also eher dieser Gesamtklang mit der Band.
Mhm.
Und dann muss ich unterm Strich sagen, ohne jetzt die Musiker abkanzeln zu wollen, die da gespielt haben, denn die haben gut gespielt, das ist nicht
der
Punkt. Aber wenn ich ein Jazzkonzert hören will, dann gehe ich auf ein Jazzkonzert.
Mhm.
Ich erwarte jetzt nicht bei Helge die Erleuchtung, dass ich da den mega neuen Jazz höre oder so.
Ja, klar.
Sondern ich gehe da wegen Helge hin.
Wegen der Gesamtsituation und es hat vielleicht auch ein bisschen zum Trash-Faktor beigetragen.
Richtig,
ne?
Exakt. Und das war diese Kombi dann, und dann unterm Strich wundert man sich kurz drüber und dann ist es eigentlich aber auch okay, dass es so ist.
Ja.
Es war aber ein absurder Moment, weil ich da als Musiker mich damit abfinden musste, dass etwas nicht perfekt ist.
Also ich würde sagen, wir schlagen das dem Gregor mal vor, dass der Gregor von der Bühne mit seinem Powermischer demnächst uns mischt und auch noch unseren Monitorweg vielleicht auch noch übernimmt.
Ja.
Zu seinen Gitarren, die er alle auf der Bühne stehen hat.
Ja.
Wäre doch mal eine Idee. Lass uns das ihm mal schon beibringen. Und ich weiß nicht genau, ob ihr den Presslufthammer hört oder ob der jetzt gleich hier zur Mauer reinkommt.
Der ist die ganze Zeit schon ein bisschen on und off. Jetzt ist er gerade wieder ausgegangen.
Jetzt ist er aus, ne? Ist eigentlich schön, wenn die Vibration mal so nachlässt.
Ist total angenehm. Aber vielleicht hört man das über unsere kleinen Mikros gar nicht.
Vielleicht brauchen wir kein Problem draus machen. Wir gucken mal. Wir schauen mal im Mix.
Ähnliches Thema, ne?
Ähnliches Thema,
ja.
Jetzt ist...
Hast du ein Konzert, wo du sagst, das war absurd aus bestimmten Gründen oder etwas, was wahnsinnig gut war aus bestimmten Gründen?
Ach, ganz viel. Ganz, ganz, ganz viel. Also ich habe zum Beispiel wirklich, ich war mal in Kalifornien und habe Steely Dan gehört. In Mountain View, das ist oberhalb von San Francisco, so ein Amphitheater. Mountain View, kennen viele, die da schon mal waren. Das ist ein ganz bekanntes Konzert, eine ganz bekannte Location da. Und Steely Dan war damals für mich teilweise total cool und teilweise total langweilig. Also die Band hat bei mir beides ausgelöst.
Ja, verstehe ich, ja.
Aber damals live, ich kam da rein, es roch nach Marihuana, es war Sommer, es war eine Amphitheaterwiese mit Blick auf die Bühne. Und dann haben die angefangen zu spielen. Ich glaube, es war sogar Josie, die erste Nummer oder so. Mhm. Irgendwie sowas. Und ich fand's total cool. Und ich habe auch damals schon verstanden, was improvisierte Musik ist und was perfekt einstudierte Musik ist. Vieles war wie von Platte gespielt. Mhm. Aber ich habe auch dann gemerkt, dass Soli improvisiert waren. Also die haben auch aufgemacht dann ein bisschen laufen lassen und so. Ne? Trotzdem sind wir beim Nachhausegehen an Leuten vorbeigelaufen, die gesagt haben, naja, wenn ich ein Live-Konzert gehen will, dann will ich Live-Musik hören und sowas brauche ich nicht, da kann ich auch eine Platte reinmachen. Das war ja alles zu perfekt.
Ach so.
Das war das Argument, was ich dann so gehört habe. Und dann habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich war erst, zum einen war ich begeistert von dem Konzert und zum anderen habe ich mich auch gefragt, es war schon abgeklärt alles. War schon sehr, also die waren sehr cool auf der Bühne gestanden und sehr in sich ruhend, haben die da ihre Sachen weggenommen. Das sind ja totale Perfektionisten einfach auch. Ne? Und es waren zwei Sachen. Ich war fasziniert und auch gleichzeitig fand ich es ein bisschen unterkühlt alles insgesamt. So, ne? Ging mir auch nicht so. Es war interessant. Dann habe ich zum Beispiel auch um mal jetzt das Spektrum ganz aufzumachen auf die andere Seite. So, ich habe zum Beispiel auch Deftones in Frankfurt gehört. Mhm. Ich glaube Deftones und danach hat Tool gespielt, weil ich auch ein großer Tool-Fan bin. Und Deftones fand ich auch total cool. Also ich glaube White Pony hieß die Platte, die fand ich tierisch. Aber live, die waren so unfassbar laut und unfassbar rockig, dass ich das Konzert nicht ganz so genießen konnte, weil
Hast du dir Gehörstöpsel rein?
Ich kann sein,
Gehörschutz,
dass ich damals welche drin hatte, ja. Ich habe sowas, ja.
Kannst du dich erinnern an das Udo Lindenberg-Konzert, was wir gesehen haben in Mannheim?
In SAP Arena, ja.
Da waren wir auch netterweise auf der Gästeliste und durften das erleben auf dem Rang, ganz so Sidestage-mäßig oben, auch in der SAP Arena. Und da hingen ja immer die schönen Line-Array-Bananen, also die Lautsprecher. Mhm. Und zwar letztendlich so in drei Richtungen. Ne? Nach vorne in den Hauptbereich und dann nach links und nach rechts. Und wir hatten quasi links. Und als das losging, hat es mich so weggeföhnt. Also ich fand das so krass.
Ja.
Und dann haben wir kurz mal den Dezibelmesser des Handys bemüht. Das ist ja nicht so sehr akkurat, aber da stand
117 dB bei mir. 117 dB.
Und ich fand es krass, weil es hat mich so weggeföhnt, die Lautstärke.
Also unangenehm.
Unangenehm. Also ich hatte quasi Beklemmungssituation. Der erste Gedanke war, ich muss entweder hier weg oder ich muss mir die Ohren zuhalten.
Ohne Scheiß. Rhythmusstörung bekommen.
Ja, ich höre ja gerne laute Musik und auch meine In-Ear-Sachen sind sehr laut. Aber ich habe sofort in meinen Taschen nach Taschentüchern gesucht und habe das dann reingeballert. Ich fand das unfassbar laut. Also selten was Lauteres gehört.
Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Ich war ja auch daneben gesessen.
Ich meine mich zu erinnern, dass wir uns so Taschentücher gereicht haben, alle irgendwie.
Ja, kann sein, ja. Soll man nicht machen, ne? Soll man echt nicht machen.
Nee?
Nee. Ich habe mal wirklich, also nur mal, falls das jemand vorhat, Taschentücher in die Taschen, in die Ohren steckt. Ja, ich hab das früher oft gemacht.
Ja.
Dann haben sich diese Reste der Taschentücher in meinem Gehörgang angesammelt.
Ja.
Die hat man mir dann der Arzt mit Blut rausgezogen. Oh. Oh. Das hat bei mir ganz, ganz beschissen. Okay. War das, also das darf man nicht machen.
Ja, genau. Also natürlich. Aber ich zum Beispiel, ich habe auch neulich, war ich in der Butch Cup, habe zwei verschiedene Shows gesehen.
Ja.
Einmal Okay Kid und einmal Living Color.
Ja.
Und das war auch beides mal relativ laut. So, dass man so auch, oh ja, jetzt hätte ich ja noch gern Gehörschutz und hatte halt nur diese blöden Schaumgummidinger.
Ja, genau, diese ganz dichten Dinger da.
Und das macht mir dann leider sehr wenig Spaß, wenn ich
das Frequenzspektrum ist ja komplett.
Ja, ist dann sehr mumpfig.
Ja, genau.
Also da lasse ich dann lieber mich zuballern, wenn es erträglich ist von der Lautstärke. als dass ich mir die Dinger reinmache. Dann fängt man so an, so ein bisschen raus, geht noch ein bisschen mehr, hilft dann auch nicht und so.
Ja, das ist unangenehm, das ist blöd, das macht dann keinen Spaß. Ich habe da von Elastin, hieß das damals, das Zeug.
Elastin.
Oder ja. Elastin.
Die hatte genau. Ich früher auch mal, ja genau.
Und die senken dann so eine gewisse Dezibelzahl ab, aber trotzdem klingt es anders. Also ich weiß nicht, ob mittlerweile hat sich das ja auch weiterentwickelt, ne? Dass man ja, vielleicht einen guten Gehörschutz hat, der auch das komplette Frequenzspektrum durchlässt, nur leiser.
Ja.
Aber egal, anderes Thema. Hey, Wissen eigentlich, ne?
Ja, man könnte über tausend Sachen noch reden. Ja. Was ich aber feststelle, bei uns beiden gerade, jetzt, wenn wir jetzt so drüber reden, dass wir doch immer noch total Bock haben, Musik zu hören, oder? Und live zu erleben. Es klingt so, als würde man sich... Es klingt jetzt nicht so, als wären wir so abgeklärte Typen, die keinen Bock haben, Live-Musik
zu hören. Ja, ich bin anspruchsvoller geworden. Also ich merke, dass ich ausgewählter checken muss. Aber es gibt immer noch Konzerte, die mich komplett inspirieren und wo ich nach Hause gehe und sage, wow, ich bin wieder so ein bisschen energetisch, wie soll ich sagen?
Angefixt.
Ja, so befüllt oder erfüllt und habe wieder Lust, vielleicht bestimmte Sachen zu machen. So, also das macht schon was mit mir.
Lass mal auf ein Festival fahren. Lass mal gucken, wenn mal irgendwo mal kein Gig am Wochenende ist.
Ja.
Es ist wahrscheinlich... unwahrscheinlich.
So richtig mit Zelt und Dixi-Klo und allem.
Nee, okay, das nicht, aber ich hier mit Campervan oder so, das könnte ich mir vorstellen, wenn es ein geiles Line-Up irgendwo ist, irgendwie.
Ja,
ich Bock drauf, das mal zu machen, irgendwie. Weil das habe ich lange nicht gemacht und ich, also was es mir auf jeden Fall bringt, ist so ein bisschen die eigene Performance von mir selbst oder auch von den Projekten, in denen man so steht, vielleicht auch nochmal etwas objektiver zu beäugen und zu sagen, hier, das kann man machen, damit es den Leuten besser unten gefällt, damit es sich besser transportiert.
Hm.
Kleine Geste, große Geste oder langes Solo, kurzes Solo oder Showanteil.
Mhm.
Wenn ein Typ nur in der Ecke steht, egal wie geil er spielt, kommen da Emotionen mal rum, Fragezeichen. Also solche Sachen, einfach dieses, was begeistert mich denn bei einem Konzert? Und das finde ich zum Beispiel immer ganz
ja, cool, solche Sachen. Ja, witzig, das kann man jetzt als abschließendes Merkmal schon auch sagen. Ne? Also ich würde... Wenn ich zum Konzert gehe, erstens versuche ich das zu genießen und zweitens versuche ich mir auch was abzugucken. Vielleicht kann ich was lernen für mich.
Ja.
Also das sind so, glaube ich, die zwei großen Säulen, die ich immer mitnehme. Entertains mich, nimmt es mich mit. Und es ist auch immer davon abhängig, ob ich ein Fanboy bin, ob ich zu einem Konzert gehe, zu einer Band, von der ich wirklich Fan bin, oder ob ich zu einem Konzert gehe von einem Künstler, den ich nicht kenne und mich mal überraschen lassen will. So, und das ist auch ein Riesenunterschied natürlich.
Ja.
Aber am Ende, klar, frage ich mich immer so, schon so ein bisschen, was nehme ich jetzt mit von dem Abend? So, ne? Was nehmen wir denn?
Was ist dein nächstes Konzert, wo du hingehen willst oder hingehst, weißt du schon?
Nee, weiß ich nicht.
Nee, weiß ich nicht.
Naja, nix geplant, ne?
Ich will zu Cam Cole in Aschaffenburg.
What is that denn?
Cam Cole ist so ein Typ aus UK, der angefangen hat, so als Straßenmusiker, so Dobro Slide.
Ey, warte mal kurz, das ist das, was mir mein Bruder geschickt hat. Mein Bruder hat mir geschickt, den möchte ich mir unbedingt mal live angucken. Das ist genau der.
Genau, der hat so mit so einer Schlagzeug-Fußmaschinen-Situation so One-Man-Band gemacht.
Ja, das ist der.
Der hat so eine tierisch dreckige Stimme und spielt so sehr dirty, slide-mäßig Gitarre. Mhm. Scheint aber da mit der Band zu sein. Das habe ich noch nie gehört. Mit was für einer Bandbesetzung der überhaupt spielt.
Mhm. Der kommt ins Kolossal.
Der kommt ins Kolossal. Ich glaube, es ist ein Montag oder ein Dienstag im November. Das würde ich mir gerne angucken.
Ja, das nehme ich mir auch
vor. Da habe ich nämlich frei.
Ich habe
so einen Kalender stehen. Dann gehen wir da mal hin.
Ja, frage ich meinen Bruder noch, weil der wollte das eh mal sehen.
Und da bin ich jetzt im Vorfeld, habe ich schon Vorurteile, weil ich nämlich das Gefühl habe, ich habe so ein paar Videos gesehen, dass das vielleicht sich, weil ich finde es attraktiv, was der macht, klingt mega geil.
Ja.
Es könnte aber sein, dass sich das irgendwann erschöpft, weil die Songs und weil die Sounds, so wie er das tut, vielleicht nach einer halben, dreiviertel Stunde sich wiederholen und irgendwann weiß ich nicht mehr, ob ich es geil finde.
Könnte sein.
Das würde mich interessieren, ob es nicht so ist.
Weißt du, was wir da machen? Wir trinken so viel Bier,
dass alles geil ist.
Dass es uns komplett egal ist.
Nee, also ich bin total gespannt, was der macht und wie der da rüberkommt und weil der noch nicht so, ich habe den noch nie live gesehen. So.
Ja, ja. Nee, wir wollen schon noch das, ne, nüchtern. Wir müssen das, wir müssen unvoreingenommen uns überraschen lassen.
Jetzt schon nicht mehr möglich, aber ich versuche es trotzdem.
Schon vorbei.
So, nächste Woche oder nächstes Mal ist 50. Podcast.
Ja.
wann der kommt, wissen wir noch nicht genau. Und was da kommt, wissen wir noch nicht genau. Es ist ein bisschen Urlaub gerade angesagt.
Ja, wir gehen in Urlaub und dann müssen wir gucken, wie wir es hinkriegen.
Ja, vielleicht läuft es auf eine ganz kurze Pause raus, noch 2 Wochen oder so.
Vielleicht.
Wir wissen es noch nicht genau. Aber zum 50. gibt es dann wieder was Schönes.
Wir überlegen uns was.
Wir überlegen mal. Danke fürs Zuhören, Peoples.
Dankeschön.
Schöne Woche. Viel Spaß bei den Konzerten.
Genießt es. Trotz eurer...
Trotz Musikerpolizei.
Trotz Musikerpolizei und eurem hohen Maß an Urteilsvermögen. Ciao. Tschüss.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.